So, liebe Gemeinde in Wennigsen, da bin ich mal wieder. Es ist ja erst wenige Wochen her, dass ich da war, aber da Wennigsen, wie ja die meisten wissen, nächst meiner Gemeinde in Lehrte meine Lieblingspredigtgemeinde ist, bin ich gerne hier. Ich wünsche, dass Gott uns heute beschenkt durch den Gottesdienst. Lasst uns noch einmal beten. Unser guter Gott, darum bitten wir dich, dass du uns mit deiner Güte, Gnade, Freundlichkeit und deiner Vergebung beschenkst. So segne uns. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, der Predigttext heute, der ist sehr kurz. Nur 5 Worte. Dazu gehört allerdings ein Gleichnis Jesu, 5 biblische Verse. Darüber, wie man mit diesen 5 Worten beispielsweise umgehen kann. Die 5 Worte, die stehen im Vater Unser, in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Sie heißen: Und vergib uns unsere Schuld oder Schulden. Das Gleichnis dazu, das steht im Lukas-Evangelium. Das ist den meisten von uns vermutlich recht gut bekannt. Ich lese es vor. Es steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel ab Vers 9. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zolleinnehmer. So heißt es da: Einige Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Und ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. 2 Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere war ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger oder Ehebrecher oder gar ein Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste 2 Tage die Woche und gebe sogar den 10. Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach: Gott, vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch, sprach Jesus. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zu dem Pharisäer. Und vergib uns unsere Schuld. Vielleicht macht ihr das ja auch so wie ich. Ich bete dieses Gebet Jesu, des Vaterunser, sehr oft, privat oder in manchen Gottesdiensten und manchmal in Gottesdiensten sogar 2-mal. Es ist ein reiches Gebet. Jeder Satz öffnet eine ganze Welt von Bildern, Gefühlen, von Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Das ist viel zu viel für die ungefähr 40 Sekunden, die es dauert, die habe ich handgestoppt mal, die es dauert, das Vaterunser zu beten, viel zu viel. Ich habe mir darum angewöhnt, immer nur eine dieser Bitten für mich besonders zu betonen. Da lege ich dann für diesmal mein Herz hinein. Das ist für diesmal, wenn ich es bete, mein Anker, mein Fixpunkt beim Beten, das Zentrum, meine innere Betonung sozusagen. Und dieses Zentrum wechselt natürlich, je nachdem, was mich gerade so bewegt im Leben, woran ich gerade knabbere, wo meine größte Sehnsucht gerade ist, was ich mir von Gott zurzeit in der Tiefe meiner Seele gerade erbitte. Und ganz oft ist mein Fixpunkt diese Bitte: und vergib uns unsere Schuld. Das kleine Wörtchen "und" am Anfang, das ist übrigens ganz wichtig. Diese Bitte um Vergebung, die steht hier nicht allein im Vaterunser. Zuvor, da steht die Bitte um das tägliche Brot. Mit dem täglichen Brot, da ist das gemeint, was wir von Gott haben wollen. Was wir zum Überleben brauchen, zum Leben, das, was unser Leben bereichern soll. Das ist manchmal eine ganze Menge. Die Vergebungsbitte, die dann folgt, die beschreibt aber das, was wir loswerden wollen. Das, was uns nicht bereichert, sondern möglicherweise unser Leben vergiftet. Manchmal nur, ist auch das überlebenswichtig, etwas loszuwerden bei Gott. Und vergib uns unsere Schuld, unsere Sünden. Das ist ganz spannend. Und zwar nicht nur für Theologen. Im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium, in dem das Vaterunser ja auch in einer etwas verkürzten Form steht, da stehen an dieser Stelle im griechischen Text zwei verschiedene Begriffe. Und jetzt entführe ich euch mal ein wenig in die Werkstatt eines Theologen. Da stehen zwei verschiedene Begriffe. Jesus selber hat ja bekanntlich Aramäisch gesprochen. Er sprach Aramäisch auch beim Beten natürlich. Und Matthäus und Lukas, die beiden Evangelisten, die haben das aramäische Wort, was Jesus gebraucht hat hier im Vaterunser, beide ins Griechische übersetzt, so wie wir es dann kennen, aber jeweils mit einer anderen Vokabel. Und damit mit einer kleinen unterschiedlichen Nuancierung, einer Zuspitzung für unsere Ohren. Lukas, der wählt ein Wort, was wir normalerweise mit Sünde übersetzen. Ein Begriff, den Lukas schon vom Apostel Paulus kannte. Ich kann es Ihnen auch griechisch oder euch griechisch sagen. Hamartia heißt es da. Damit sind in der Tat die Verfehlungen im Leben gemeint, die Übertretungen der Gebote Gottes und ganz insbesondere die Übertretung des zentralen Kerns des alttestamentlichen Gebotes, der Zusammenfassung Jesu, wie sie ein paar Verse zuvor dann da steht. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Sünden, das bedeutet in der Tat eine Verfehlung, eine Zielverfehlung des ganzen Lebens. Ebenso diese Ursünde, Gott nicht zu lieben von ganzem Herzen, ihn nicht als Herrn des Lebens anzuerkennen und ihm nicht das eigene Leben mit allem anzuvertrauen, also an Gott vorbei zu leben. Und daraus folgen dann die sogenannten Tatsünden, den Nächsten nämlich nicht zu lieben und ihm etwas Böses zu tun und an ihm schuldig zu werden. Und in diesem Wort, da klingt das an, was auch Paulus unter Sünde versteht, nämlich eine Macht, die die Welt und die Menschen beherrscht, ein Bann, der auf dieser Welt liegt. Und wenn man derzeit die Zeitung aufschlägt oder hört, was in unserer Welt so geschieht, dann bekommt man leicht eine Ahnung davon, was das heißt und wie das aussieht, dass die Welt durcheinander gerät, weil die Macht des Bösen, die Macht der Sünde sie ganz offensichtlich im Griff hat und sie in ihren Bann schlägt. Aber das darf man nicht vergessen, wenn man an Paulus denkt, die Macht der Sünde, von der Christus uns befreit hat und befreien kann. Und vergib uns unsere Schulden. Matthäus übersetzt es ein wenig anders. Matthäus, der wählt einen Begriff aus dem Finanzwesen. Und eigentlich steht im Text da ein Plural, also die Mehrzahl. Schulden. Vergib uns unsere Schulden. Und das genau soll hier anklingen. Wir bleiben als Christenmenschen Gott gegenüber immer so viel schuldig. Denn wir können gar nicht anders. Wir können Gott gar nicht zurückgeben, zurückzahlen, was er uns geschenkt hat. Dass er uns das Leben geschenkt hat, dass er uns versorgt mit Brot, aber auch mit vielem anderen Schönen. Dass er, Gott, uns seine unendliche Liebe in Christus, in Jesus Christus, seine unendliche Gnade geschenkt hat, das können wir Gott, dem Vater, nie zurückzahlen. Das müssen wir ihm schuldig bleiben. Und wer so betet, vergib uns unsere Schulden, der erkennt damit an, dass er Gott sozusagen immer gegenüber zahlungsunfähig ist. Und wer so betet, vertraut diese Zahlungsunfähigkeit dann Gott an. Und dann ist es eigentlich eine fröhliche Bitte, voller Dankbarkeit geradezu. Ich weiß, Herr, dass du mir unendlich viel mehr gegeben hast, als ich dir je zurückgeben könnte. Und darum nehme ich dieses Geschenk an. Und ich danke dir. Und ich bitte dich, dass du von mir nicht mehr verlangst, als ich dir je zurückzahlen kann. Eine fröhliche Bitte, eine dankbare Bitte. Denn dann, das ist das Einzige, was wir Gott wirklich zurückgeben können für all das, was er uns getan hat. Nämlich das anzuerkennen, dass Gott Gott ist. Und dass Gott uns so viel gibt. Das einfach nur anzuerkennen. Und das können wir Gott zurückgeben, das Vertrauen, dass wir nicht zurückzahlen, nicht büßen müssen für das, was wir alles bekommen haben. Am Lebensende die große Rechnung bekommen für das, was wir von Gott bekommen haben, dass wir das nicht müssen. Sondern, dass er unsere Schulden nicht anrechnet. Und darum können wir Gott zurückzahlen, nur das Dankbarkeit. Und die Liebe zu Gott und das Lob Gottes. Das ist das, was wir ihm geben können. Dieses Vertrauen auf Gott, der Glaube, unsere Dankbarkeit, unsere Liebe und unser Lob. Das ist das Einzige, was wir Gott je zurückzahlen können. Es ist darum wirklich zu einer fröhlichen, dankbaren Bitte, voller Gewissheit, dass Gott uns beschenkt hat und dass er dafür nichts Vergleichbares zurückfordert. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eins können wir doch tun: unseren Schuldigern vergeben. Diejenigen, die an uns schuldig geworden sind. Wir können die Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, in unsere Alltagswelt übersetzen. Übertragen. Dahinter steht die Erfahrung, dass wir ja auch als Christen Menschen untereinander, als Menschen uns gegenseitig immer so viel schuldig bleiben. Noch nicht einmal, weil wir anderen unbedingt Böses antun wollen oder es tun, das kommt auch unter den besten Christenmenschen gelegentlich vor. Aber das ist es gar nicht, sondern weil wir anderen immer etwas schuldig bleiben. An Zuwendung, an Freundlichkeit, an Zeit, an Liebe. Das habe ich so in der Auseinandersetzung mit meinen Eltern früher, als ich Student war, und gelernt, dass Eltern ihren Kindern immer etwas schuldig bleiben im Leben. Eltern können nie alles das tun und erfüllen, was Kinder brauchen. Es geht nicht. Sie bleiben schuldig. Und umgekehrt ist es genauso eine Erfahrung, an der ich lange geknabbert habe, dann in meinem Leben, auch als meine Eltern älter wurden und dann starben, dass Kinder den Eltern auch immer etwas schuldig bleiben und ihnen nie alles zurückgeben können, was Eltern ihren Kindern Gutes getan haben und an Leben gegeben haben. Und wenn Eltern dann gestorben sind, dann schießen einem diese Gedanken durch den Kopf. Hätte ich doch meinen Eltern vielleicht an dieser Stelle noch mehr zurück. Wir können es aber nicht. In Ehen ist es genauso. Wir können nie dem Ehepartner, der Ehepartnerin all das geben, was wir eigentlich geben könnten und müssten, was sie brauchen. Wir bleiben immer einander etwas schuldig. In Freundschaften, ich könnte immer viel mehr tun und viel mehr investieren. Man kann sogar sich selber gegenüber immer schuldig bleiben. Ich genüge meinen Ansprüchen nicht, die ich habe an mich selber. Ich habe was nicht geschafft. Ich habe mir so viel vorgenommen, aber ich bleibe mir etwas schuldig. Und darunter leiden dann die Beziehungen, alle. Und wir kennen dann anderen und uns selber sogar daraus Vorwürfe machen: hättest du doch, hätte ich doch alles ganz anders gemacht oder mehr investiert oder mehr gegeben. Dummerweise ist dieser Satz, hättest du doch oder hätte ich doch, eigentlich sinnlos. Der ändert ja nichts, der vergiftet ja nur. Dieses hätte, hätte ich doch, hättest du doch, das ist ein sogenannter Irreales, grammatisch. Irreales heißt, es ist nicht real, es geht nicht. Es ist passiert, was passiert ist, daran ist nichts zu ändern. Und hätte ich doch, das ist irreal. Das geht nicht mehr. Es ist so, wie es ist. Und mit diesen ganzen Sätzen, hätte ich doch nur mehr Zeit, mehr Liebe, mehr Geld gegeben, macht man sich eigentlich nur kaputt. Und lässt dann die Zweifel und die Selbstvorwürfe an der Seele nagen und vergiftet die anderen. Hättest du doch. Durch fortwährende Anklagen, und das vergiftet Beziehungen. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, und die heißt vergeben. Wir können vergeben den anderen, unseren Schuldigern, die uns etwas schuldig geblieben sind oder die an uns schuldig geworden sind, die uns verletzt haben oder etwas genommen haben oder Schlimmeres. Wir können anderen vergeben und wir können darauf hoffen, dass die anderen auch uns vergeben. Und dann heißt vergeben, Beziehungen heilen, zumindest den Anfang dazu zu machen. Es gibt ja nicht nur den Kreislauf des Bösen, den gibt es auch, diesen Kreislauf der Rache. Du tust mir was Böses und dann zahle ich es dir heim und dann rächst du dich wieder dafür, und so wird ein Kreislauf des Bösen in Gang gesetzt, der immer mehr Böses aus sich heraussetzt. Ein tödlicher Kreislauf, der ständig wächst. Es gibt auch den Kreislauf der Vergebung. Ich vergebe dir und du vergibst vielleicht dann ja auch mir. Das gibt es, das funktioniert. Es muss nur jemand damit anfangen. Und wie gut und wie heilvoll, dass Gott damit angefangen hat. Vergib du Gott uns unsere Schuld, und darauf vertrauen wir, und aus dieser Kraft heraus vergeben wir anderen, die an uns schuldig geworden sind. Wem viel vergeben ist, der kann auch anderen vergeben. Und vergib uns unsere Schulden und vergib uns unsere Sünden. Das gehört zusammen. Beide Akzente, diese unterschiedlichen, die die Evangelisten Lukas und Matthäus so setzen, beides gehört zusammen, wenn man das Gebet Jesu richtig verstehen will. Aber verstehen, das ist ja noch nicht alles. Und darum dann doch noch einen kleinen Blick auf dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Wie gehen wir im Leben damit um? Auf einer Freizeit, ihr wisst ja, dass ich bis vor 2 Jahren noch Teenie-Freizeiten jedes Jahr gemacht habe, mit großer Freude. Vor 2 Jahren auf der Freizeit, da war dieses Gleichnis ein Thema. Und in einem Sketch sollten die jungen Leute, die Jugendlichen, es übertragen in ihr Leben, dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und sie haben das ganz wunderbar gemacht. Sie haben dann in dem Sketch, den sie uns vorgeführt haben in der Bibelarbeit, 2 haben sich hingelegt mit einer Decke bedeckt. Und der eine aß seine Bonbons und schmiss die Papierchen immer durch die Gegend. Und der andere, der unter seiner Decke, unter seiner sauberen Decke lag, der mokierte sich und schimpfte rum. Jugendliche sind da sehr drastisch. Ich würde natürlich solche Begriffe nie gebrauchen wie Müllschwein und Umweltvergifter, Drecksau. Jugendliche sind da sehr realistisch. So schimpfte der eine, der bedeckt von seiner Decke lag, auf den anderen, der seine Papierchen in die Gegend schmiss. Dann kam der, das Ganze spielte in einer Koje auf einem Boot, auf einem Schiff. Dann kam der Captain und sie mussten aufstehen, und dann mussten sie beide ihre Decke beiseite tun, und siehe da, derjenige, der vorher geschimpft hatte und sich so groß getan hatte, klappte seine Decke auf, und es war unendlich viel Müll unter seiner Decke. Sie haben das sehr schön dargestellt, die Jugendlichen. Und sie haben in dem anschließenden Gespräch, das wir geführt haben, dann auch sehr schön zusammengefasst all das, was sie selber mit Sünde und mit Schuld verbinden, mit diesem Lebensmüll, wie sie das genannt haben, der sich so in ihrem Leben angesammelt hat, der eine unter der Decke und der andere eben nicht. Lebensmüll, den man eigentlich loswerden will. Und das stellte sich dann sehr schnell raus im Gespräch. Wir haben es dann auf dem Flipchart auch aufgeschrieben, dass sie diese verschiedenen Aspekte alle aus ihrem Leben kannten. Schuldig werden, das heißt eine Beziehung verletzen, auch die Beziehung zu Gott verletzen, nämlich Gott nicht den Herrn seines Lebens sein lassen. Lebensmüll, jemandem anderen etwas schuldig bleiben und sich selber etwas schuldig bleiben. Das zentrale Stichwort für die jungen Leute war immer Versagen. Ich versage, ich habe was nicht geschafft. Für sie ein ganz zentraler Punkt von Lebensmüll. Ich habe was nicht hingekriegt. Und die Lösungen, an denen wir gearbeitet haben. Das eine, man könnte es laissez-faire nennen, ihr kennt diesen Begriff, wenn man sagt, ja, der Müll ist halt da, na und? Gott wird es schon richten, das ist es sein Beruf zu vergeben. Wer so denkt, nimmt Gott nicht ernst. Oder einfach zu sagen, okay, ich bin doch okay, die anderen sind schuld, die Gesellschaft ist schuld, ich bin dazu geworden, wie ich geworden bin, aber das haben die anderen verursacht, nicht ich, ich doch nicht. Damit nimmt man die anderen nicht ernst. Oder auch dieses ganz saloppe, ich bin halt so. Da kann man nichts machen. Damit nimmt man sich selbst nicht ernst. Nee, so ein Laissez-faire-Umgang, das ist es nicht. Das andere, die Lösung des Pharisäers, der heuchelt, Dreck unter der Decke hat, aber so tut, als sei er der Beste, die Heuchelei, die in Hochmut ausartet und die Beziehung zu anderen dann erst recht vergiftet. Wer das eigene Leben verdreckt hat, aber dann heuchelt, er sei sauber, rein und gut und perfekt, der verdreckt eigentlich unter der Decke sein eigenes Leben und vergiftet es. Lösungen. Das, was die jungen Leute zusammengetragen haben, ich muss das in meiner kleinen Predigt nur zusammenfassen, das war ein schönes altes Wort. Beichte. Es ist gut, zu jemandem zu gehen und das, was unter meiner Decke an Lebensmüll ist, Schulden und Schuld loszuwerden, auszusprechen, jemandem gegenüber oder vor Gott auszusprechen. Die Beichte, es zu formulieren und loszuwerden, etwas, was wir oft vergessen haben in unserem Leben, wie gut es tun kann, zu jemandem zu gehen und zu beichten. Rituale, nannten sie auch, etwas bei Gott abladen. Man kann das ja mal sehr schön machen, etwas auf einen Zettel schreiben, das ist mein Müll. Und diesen Zettel dann abends am Lagerfeuer feierlich zu verbrennen. Solche Rituale können auch sehr hilfreich sein. Und Beziehungen zu heilen, indem man sich bei einem anderen entschuldigt. Das haben sie dann ausprobiert in ganz verschiedenen Bezügen, sich zu entschuldigen, und das Schwerste ist wahrscheinlich, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sich selbst vergeben zu können. Ein letztes, trotz der vorgeschrittenen Zeit, will ich nicht weglassen. Es gäbe auch eine dritte Lösung, wenn wir nochmal auf den Zöllner gucken. Ich habe das permanente Zerknirschung genannt. Der Zöllner, der tut das in den Augen Jesu ja Richtige. Er gibt vor Gott zu. Er spricht es aus, was er ist und wie er ist, und wird es damit los in gewisser Weise. Er ist ehrlich vor Gott. Er beichtet sozusagen. Er vertraut sich Gott an mit all seinem Lebensmüll und er geht, so sagt Jesus, gerechtfertigt vor Gott und gerechtfertigt von Gott nach Hause. Sein Leben ist für heute, für diesen Moment entmüllt und geheilt. Problematisch allerdings wäre, wenn er daraus die falschen Konsequenzen zöge, der Zöllner. Er könnte ja nach Hause ziehen und in eine Art geistlichen Hochmut verfallen. Ich bin der beste und der größte Sündenbekenner. Seht her, wie gerechtfertigt ich bin. Eigentlich bin ich der gerechtfertigste von allen. Ich bin geistlich richtig gut, so wie ich das gemacht habe. In Demut, da macht mir keiner was vor. Ich bin eigentlich der beste Sündenbekenner. Ich habe jetzt etwas übertrieben, aber manchmal kommen mir diese Strukturen bekannt vor. Er könnte auch den Fehler machen, gerechtfertigt nach Hause zu gehen, aber keine Konsequenzen in seinem Leben daraus zu ziehen. So wie dieser andere Zöllner, Zachäus, der nach Hause ging und seinen unrechtmäßig erworbenen Besitz an die anderen verteilte, also eine Konsequenz zog. Die Konsequenz, wenn man seinen Lebensmüll gebeichtet hat vor Gott und losgeworden ist, ist ja die Umkehr auch im Leben und manchmal auch die Wiedergutmachung, die Heilung von Beziehungen. Und etwas, was ganz gefährlich ist, gerechtfertigt nach Hause zu gehen als Zöllner, aber in so einer Art, weil man den Hochmut vermeiden will, permanenten Zerknirschung zu leben. In einer Art täglichen Zerknirschung, einer Gottesvergiftung, so hat das mal jemand in einem Buch genannt. Bitte? Ja, das ist schön, ich werde es mir gleich aufschreiben. Ihr habt es verstanden, ein Mistkäfer-Feeling, also ich schreibe mir selber ständig Mist zu und damit zerstört man eigentlich wieder seine eigene Seele, sein eigenes Selbstbild. Nein, Vergebung heißt, dir ist vergeben, du darfst frei sein und dich frei fühlen, ändere, was du ändern kannst, aber du wirst auch neue Fehler machen, das gehört zum Leben. Aber, so sagt Gott, du kannst auch dann immer wieder zu mir kommen, denn ich bin ein fehlerfreundlicher Gott. Fehlerfreundlich heißt, ich gehe freundlich mit deinen Fehlern um. Vergebung heißt, du kannst immer wieder Fehler machen und zu Gott kommen, aber als ein selbstbewusster Christ, ein Christusbewusster Christ, ohne Hochmut auf der einen Seite und ohne permanente Selbstzweifel auf der anderen Seite, sich Gott anvertrauen. Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, so hat jemand mal ein Buch genannt, das er geschrieben hat über die Sünde und die Vergebung. Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, und das heißt ganz einfach, Gott erlässt uns unsere Schulden ihm gegenüber und er vergibt uns unsere Sünden. Und damit ist die Möglichkeit in der Welt für uns alle, dass der Bann und die Macht der Sünde gebrochen wird. Dass es irgendwo anfängt. Dass wir einander vergeben und uns selbst vergeben können, weil Gott uns vergeben hat. Ja, in der Tat. Seit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi und das Heil, die Vergebung, die dadurch zu uns gekommen ist, da liegt ein Glanz auf dieser Welt, der durch nichts und niemanden mehr zerstört und ausgelöscht werden kann. Und vergib uns unsere Schulden, dir ist deine Schuld vergeben. Du kannst befreit nach Hause gehen.